Gut, dann machen wir weiter. Wie gesagt, ich wollte Ihnen noch ein paar kleine Sachen in der Shell zeigen. Und zwar, was Sie mit diesen regulären Ausdrücken machen können, das geht noch über dieses einfache Muster anfassen hinaus. Ich habe Ihnen mal hier eine etwas verrückt aussehende Befehlszeile aufgebaut. Ja, die wollen wir uns angucken, was da passiert. Ja. Im Prinzip ja. Also Perl Regular Expressions weichen an einigen Stellen minimal ab von anderen regulären Ausdrücken. Es gibt verschiedene Arten, die von der Syntax her zu beschreiben. Ja, aber im Wesentlichen ist es gleich. Es ist im Ich werde Ihnen ja hier jetzt gleich ein Beispiel zeigen, da kann man etwas erkennen, wo es Unterschiede gibt, aber die einfachen Sachen, also sowas mit Punkt und Stern und Fragezeichen und so, das funktioniert genauso. Ja. Es ist jetzt so, wenn Sie so einen regulären Ausdruck zusammenbauen, ich lasse die Zeile erstmal hier stehen als Beispiel, ja, also Sie fangen praktisch immer an und sagen, bei Set zum Beispiel, was will ich ersetzen? Und ich will jetzt mal versuchen, Folgendes zu machen. Ich möchte irgendwie erkennen, wenn ich so ein Muster habe, was mit irgendwas Beliebigem anfängt, dann sage ich natürlich Punkt Stern. Ja? Nach diesem beliebigen Text sollen zwei Minuszeichen kommen. Das soll so ein Trennsymbol irgendwie sein. Und danach kommt nochmal irgendwas Beliebiges. Also ich erwarte praktisch, dass ich in der Eingabe irgendwelche Zeilen habe, die immer den Aufbau haben, linke Hälfte, zwei Minuszeichen, rechte Hälfte. Ja? Dann würde das Ganze so aussehen. Punkt Stern, Minus, Minus, Punkt Stern. Und jetzt kann ich natürlich erstmal was Einfaches machen und sagen, wenn ich sowas habe, dann ersetze ich das durch gefunden. Ja? Das wäre jetzt ein einfaches Ersetzungsmuster. Und schauen wir mal, was passiert, wenn ich hier ABCDEF einfach eingebe, dann wird mir die Zeile so wieder ausgegeben, wie sie ist, unverändert, da ist nichts passiert. Wenn ich aber sage ABC-DEF, dann ist das ein Treffer und er sagt gefunden. Ja? Jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich irgendwie auf diese linke und rechte Hälfte, die ich ja eigentlich erkannt habe, ne? Der hat ja gesehen in dem Beispiel, dass das ABC auf die linke Hälfte passt, auf das linke Punktstern und das DEF passt auf das rechte Punktstern. Und jetzt wäre es toll, wenn ich die Dinger irgendwie packen könnte. Und dafür gibt es eine Syntax, dass man sagt, man baut hier um dieses Punkt Stern Klammern herum. Die Klammern sind wieder so ein Sonderzeichen innerhalb von den regulären Ausdrücken, ähnlich wie die eckigen Klammern, die auch eine besondere Bedeutung haben. Und die sagen mir an der Stelle, dass dieses erste Punkt Stern, dass das praktisch eine Gruppe ist, und zwar die erste Gruppe. Und wenn ich die zweite Gruppe auch irgendwie erkennen will, dann muss ich da auch nochmal Klammern drum setzen. Jetzt wird es leider etwas komplizierter. Die Klammern müssen nochmal mit einem Backslash-Zeichen escaped werden. Also vor jede Klammer muss ein Backslash. Und an der Stelle wird das Ding leider unlesbar. Ja, im Moment ist es noch ganz gut lesbar. Vom Prinzip, ich habe halt meinen linken Ausdruck, den ich eingeklammert habe, und meinen rechten Ausdruck, den ich eingeklammert habe. Die beiden Minuszeichen dazwischen, die sind irgendwas Festes, die könnte ich auch einklammern, aber das bringt nichts, weil wenn das Muster packt, werden da immer zwei Minuszeichen sein. Und ja, leider muss ich eben hier jetzt noch jeweils ein Backslash vor die Klammer machen und der macht mir sozusagen die Optik kaputt, weil man etwas, was durch Backslash Klammer auf und Backslash Klammer zu eingeklammert ist, nicht mehr wirklich gut lesen kann. Ja, aber so ist das Ding entstanden. Sie müssen immer denken, ich klammere das ein und die Klammern müssen halt jede einzeln für sich nochmal ein Backslash davor haben. Und je nachdem, was für ein Programm Sie verwenden, das mit regulären Ausdrücken arbeitet, kann es sein, dass Sie diese Backslash-Zeichen nicht brauchen. Das muss man dann von Fall zu Fall ausprobieren. Und was ich jetzt tun kann, ist, ich kann jetzt auf diese erkannten Teile kann ich einzeln zugreifen. Ich kann zum Beispiel sagen, links Doppelpunkt als Ersetzungstext Backslash 1. Und mit diesem Backslash 1 beziehe ich mich auf das erste Muster. Wenn ich das so ausführe und jetzt wieder abc-def eingebe, dann kriege ich als Ergebnis links Doppelpunkt abc. Ja? Weil das abc passte auf dieses erste Punkt Stern in meinem Muster Und weil ich das eingeklammert habe, habe ich gesagt, das ist mein Teilmuster Nummer 1. Und damit packt er sich das ABC und schreibt es dahin. Ja, das funktioniert dann auch mit anderen Sachen. Alles, was irgendwie zwei Minuszeichen drin hat, machen wir die nochmal in der Wiederholung. Dann sehen Sie, jetzt greift er sich links diesen ganzen ersten Teil inklusive der zwei Minuszeichen raus. Also er ist sozusagen greedy, sagt man dazu, eine gierige Suche. Der nimmt so viel wie möglich. Und erst dann diese zweiten Minus, die werden praktisch als Trenner dann erkannt und die linke Hälfte ist dieser ganze linke Teil.
Warum benutzt du jetzt nicht den ersten, den er findet als Trenner?
Das ist einfach eine Default-Einstellung, dass er versucht, das Muster maximal auszudehnen.
Ja, also. Weil wir ja gerade vor Eugen gesagt haben, wenn man die Option nicht angeben wird, das heißt, tut er immer das erste ersetzen. Bei dem SED. Außer wir machen das G, dann macht er das für alle.
Ja, aber das war, wenn wir jetzt hier noch ein G drin haben, dann würde praktisch, wenn es mehrere Muster gibt, die passen, würde die Ersetzung passieren. Also wir können mal schauen, was passiert, wenn wir hier noch ein...
Jetzt macht das ja eigentlich erst beim zweiten Mal, nicht beim ersten Mal.
Ja, also jetzt ist es immer noch so passiert.
Jetzt stimmt's.
Nee, es ist genau wie... Ja, okay, von Ihrer Interpretation her, dass er das maximal nimmt. Aber es ändert sich nicht, wenn ich das G wieder wegnehme. Es bleibt gleich. Ja? Also es geht einfach darum, dass bei der Frage, was passt auf ein Muster, das ist ja etwas anders als die Frage, kommt ein bestimmter Text irgendwo vor? Ja? Die Frage wäre jetzt, was passiert, wenn ich hier A, B und C, D habe? Und dann kriege ich zwei linke Seiten. Ja, aber das, nee, er macht es auch, es ist auch wieder zu einem zusammengefasst. Also diese Mehrfachersetzung, die funktioniert dann so einfach nicht mehr mit den regulären Ausdrücken. Ja, weil er die immer als maximal gültig interpretiert. Das ist halt, wenn Sie sowas schreiben wie A-B-C, dann funktioniert es ja grundsätzlich von der Aufteilung her, dass Sie sagen, das passt auf was Beliebiges auf der linken Seite und das passt auf was Beliebiges auf der rechten Seite. Man kann reguläre Ausdrücke noch feintunen, dass die praktisch versuchen, ein minimales Muster zu erfassen und nicht ein maximales.
Haben wir da eine andere Option? Haben wir da nicht S verwendet letzte Woche? Oder?
Wo?
Wo wir das mit dem Wort hatten. Wort und da, wo wir die vier Beispiele hatten.
Wir haben das G und das I hinten als angehängt gehabt. Das G war für mehrfach ersetzen in einer Zeile und das I war für Kleingroßschreibung und nicht unterscheiden.
Genau, und ohne zu setzen war es immer das erste Muster.
Genau, war es nur das erste, ja.
Aber das ist für mich noch nicht logisch.
Ja, Sie können sich einfach merken, sobald Sie reguläre Ausdrücke Drücke verwenden, versucht er maximal groß die zu erwischen. Ja. Und was man jetzt mit sowas auch machen kann, ist, man kann zum Beispiel die Reihenfolge rumdrehen. Das ist die Schreibweise, wie ich sie oben schon stehen hatte. Wenn ich also hier jetzt als Ersetzungstext eintrage, --2, --(1), dann wird das einfach die Reihenfolge innerhalb solcher Ausdrücke umdrehen. Ja, also er hat jetzt aus ABC-DEF, hat er DEF-ABC gemacht. Und Sie können sich vorstellen, dass Sie damit noch viel komplexere Muster zusammenbauen können, wo Sie zum Beispiel einfach Spalten vertauschen. Ja, wenn Sie wieder an diese Passwortdatei denken, wo die ganzen Felder immer durch einen Doppelpunkt getrennt sind, dann können Sie hingehen und sagen, mit Hilfe von Mustern erkenne ich die dritte und die fünfte Spalte und dann tausche ich die aus. Ja, also wenn wir das mal anschauen, wie sieht die Datei aus? Na, die hat diesen Aufbau und wenn ich jetzt sage Z-E, wie müsste das jetzt aussehen? Das fängt an mit irgendwas Beliebigem, was kein Doppelpunkt ist. Das Problem ist, wenn ich jetzt sage Punkt Stern und dann Doppelpunkt, nochmal Punkt Stern, wieder ein Doppelpunkt, dann hätte ich praktisch die ersten beiden Felder da drin. Ich mache das noch zweimal, damit ich auch noch diese diese Zahlenfelder wegkriege. So, dann habe ich 4. Und das, was dahinter kommt, das ist jetzt praktisch der Teil, den ich erkennen möchte. Das wären dann hier immer diese Verzeichnisnamen / root oder sowas. Und wenn ich sage, die will ich jetzt austauschen, dann müsste ich das wieder in Klammern setzen. Ja. So, das ist die erste Gruppe. Und dann kommt als letztes noch die letzte Gruppe, die muss ich auch wieder in so Klammern setzen. Okay, das beschreibt jetzt praktisch dieses ganze Ding. Und das will ich jetzt ersetzen. Ich will die ersten Spalten komplett rausschmeißen und die Verzeichnisnamen und Shellname, die will ich von der Reihenfolge umdrehen. Also schreibe ich da \(2). Ja, das wäre dann immer dieses bin-sh, was da steht. Und als Trennsymbol setze ich jetzt nicht einen Doppelpunkt, sondern zum Beispiel, was nehme ich? 2 Underscores und dann \(1), um das davor zu nehmen. Und wenn ich das abschicke, ja, dann sehen Sie, es ist genau das passiert. Der hat die vorderen Spalten alle rausgeschmissen. Das waren die Teile, die hier erkannt wurden. Dann wurde erkannt immer der Pfadname, hier sowas wie Warspool News. Und mit der Gruppe hat er diese Shell erkannt, das bin-sh. Und da unten werden die jetzt in umgekehrter Reihenfolge, aber mit Underscores dazwischen ausgegeben. Ja, also das heißt, diese regulären Ausdrücke sind sehr mächtig. Sie können da sehr komplexe Muster mit erkennen. Ich benutze sowas oft, wenn ich zum Beispiel formatierten Text habe, der entweder HTML formatiert oder in LaTeX, falls Ihnen das was sagt, so ein Textauszeichnungssystem formatiert ist. Da hat man oft irgendwie so Gruppen jetzt in HTML, meinetwegen sowas wie H3 Text. /H3 oder sowas. Und wenn ich jetzt in einem Programm oder in einer Datei zum Beispiel alle Überschriften vom Typ H3 ersetzen will durch irgendwas, was keine Ahnung, P, Class gleich sonst was, ja, und dann den Text und dann P ist, weil ich nicht mehr das H3 für die Auszeichnung verwende, sondern irgendwas anderes, dann kann ich mit regulären Ausdrücken nach solchen Sachen suchen und das Ganze auch entsprechend dann umstellen. Ja, oder was ich zum Beispiel auch manchmal mache, ist, dass ich irgendwo Words stehen habe, die einfach so daran erkennbar sind, dass die mit HTTP anfangen und bis zu einem Leerzeichen gehen. Ja, und die will ich automatisch ersetzen durch etwas, wo die verlinkt sind. Also durch ahref gleich der Text. Ja. Und dann da drin soll er nochmal stehen, damit er auch angezeigt wird. Und dann muss dieses ahref wieder geschlossen werden. Ja, also das wäre auch so ein Beispiel. Und das ist dann schon jetzt wieder was komplexer, weil da taucht das, was ich ersetze, dann zweimal auf. Ja, und wenn ich das halt schaffe, in meinem regulären Ausdruck diese URL zu erkennen und das einklammere und es dann als \(1) praktisch ansprechen kann, dann kann ich im ersetzten Teil einfach schreiben, ahref gleich \(1). Ja, dann haut er mir die URL einmal in das href rein und dann dahinter nochmal \(1), damit es nochmal angezeigt wird und dann mache ich meinen Tag zu. Ja, und da gibt es noch kompliziertere Sachen. Richtig spannend wird es, wenn Sie Sachen ersetzen wollen, die über mehrere Zeilen gehen. Das geht nämlich so einfach dann mit set nicht, weil set zeilenweise arbeitet. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, die wir aber hier nicht besprechen werden.
Kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt diese eingekapselt habe und diese nummerierten Sachen, kann ich die auch nochmal manipulieren, wenn ich will, in den Befehl, also ob ich mit irgendwelchen Grep-Funktionen oder ob ich jetzt nochmal SED drauf ausführen will oder sonst wie das.
Also, Sie können generell natürlich mehrere Set-Kommandos nacheinander machen, die in der
Partei. Ich referenziere auf dem, was ich in dem ersten Set-Befehl habe, sozusagen. Also, ich Set habe und dann habe ich. Erste Klammer, zweite Klammer, dritte Klammer, vierte Klammer, ja. Und dann vierten Klammer. Wenn da was Bestimmtes ist, möchte ich das in einen anderen Text zum Beispiel ersetzen.
Nee. Das geht nicht. Nee. Nee, also Sie können. Nee, das geht so nicht. Das wäre dann praktisch schon ein Programm. Also da hätten Sie dann eine Fallunterscheidungslogik irgendwie drin. Das geht dann zu weit. Aber was Sie können sich behelfen, indem Sie diese Klammerausdrücke ersetzen durch irgendwas, wo die wieder drin stehen und einen leichter erkennbaren Anfangs- und Endmarker haben. Und dann können Sie über diese Anfangs- und Endmarker in einem zweiten Set-Aufruf einfacher, müssen Sie nicht nochmal Ihr komplettes Pattern aufbauen, sondern Sie suchen nur nach Anfangsmarker, was dazwischen und Endmarker und ersetzen das dann in einem weiteren Schritt durch was anderes. Okay, also das sollte nur ein Hinweis geben, dass man also mit diesen regulären Ausdrücken spannende Sachen machen kann und die Empfehlung wäre, sich das mal anzuschauen und mit verschiedenen Tools, die das eben können, zu verwenden. Wenn Sie jetzt, weil einer nach Perl Regular Expressions gefragt hatte, wenn Sie damit arbeiten, dann können Sie das auch damit machen, das macht im Prinzip das Gleiche. Ja, aber eben die Frage, ob man zum Beispiel diese runden Klammern mit einem Backslash escapen muss oder nicht, das ist dann bei jedem Tool anders. Ich weiß jetzt nicht, ob man bei Perl diese Backslashes auch setzen muss oder ob die da unnötig sind. Okay, dann haben wir den nächsten Foliensatz. Die ersten zwei Folien hier sind nur zu Ihrer Orientierung, welche Themen in diesem Foliensatz behandelt werden. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Wir legen direkt los. Wir unterscheiden, wenn wir in der Shell irgendwelche Kommandos ausführen und damit letzten Endes auch Programme starten, unterscheiden wir immer zwischen Vordergrund- und Hintergrundprozessen oder Vordergrund- und Hintergrundjobs oder Tasks oder wie auch immer man das nennen will. Und die normale Vorgehensweise, wenn Sie ein Kommando eingeben, was dazu führt, dass ein Programm startet, dann läuft es immer im Vordergrund. Und Vordergrund heißt unter anderem, Sie können in der Shell nicht weiterarbeiten. Ja, wenn wir also zum Beispiel hier in der Shell VI eingeben, um den Editor zu starten, dann läuft halt der VI, ja, das ist das Vordergrundprogramm und die Shell ist erstmal nicht mehr erreichbar. Sie können jetzt keine Shell-Kommandos mehr eingeben. Erst wenn Sie aus dem Editor wieder rausgehen, dann kommt die Shell zurück. Das ist genau das, was kennzeichnend ist für einen Vordergrundprozess. Und was noch dazu kommt, wenn es sich um eine Textmodus-Anwendung handelt, es wird das aktuelle Terminal, da wo Sie den Befehl eingegeben haben, das wird auch für Ein- und Ausgabe verwendet. Na, Sie haben gesehen, ich hatte da jetzt so ein Terminal-Fenster. Wenn Sie das auf Ihrer Textkonsole machen, wo Sie weiß auf schwarz haben, ist natürlich genau dasselbe. Dieser VI-Editor, der belegt dann praktisch das ganze Terminal und zeigt da seine Ausgaben an und nimmt auch darüber die Eingaben entgegen. Das Gegenkonzept dazu ist ein Hintergrundprogramm oder Hintergrundprozess. Wenn Sie einen solchen starten, und das machen Sie immer, indem Sie dieses kaufmännische Unzeichen hinten anhängen, das sehen wir gleich nochmal, dann wird der Prozess nicht im Vordergrund, sondern explizit im Hintergrund gestartet. Und das heißt, dass Sie sofort in der Shell weiterarbeiten können. Wenn wir das hier auch machen, ein Beispiel dafür wäre sowas wie find Schrägstrich, na, jetzt nimmt er wieder nichts an, doch, find-temp.txt, das ist Test, das ist ein Kommando, das ein bisschen länger dauern wird, das versucht alle Dateien zu finden und wenn Sie das mit einem kaufmännischen und starten, ja, dann kommt direkt ein Shell-Prompt, jetzt kommen zwar hier irgendwelche Fehlermeldungen, ich mache das mal als root, na. Weil der normale Benutzer darf nicht alle Dateien anschauen. Genau, also wenn wir das nochmal machen, temp test, mit einem kaufmännischen Und dahinter, dann sehen Sie, ich habe sofort wieder einen Shell-Prompt und kann weiterarbeiten. Das Find hat jetzt trotzdem, weil das so ein kleines Dateisystem ist, nur 2 Sekunden gebraucht. Deswegen kam er hier schon direkt mit einer Meldung fertig, dass das Programm schon wieder abgearbeitet ist. Aber vom Prinzip, wenn wir es ohne das kaufmännische Und starten, da müssen wir jetzt genau hingucken, um es zu sehen, dann ist die Shell für den Moment blockiert. Machen wir etwas, was einen Tick länger dauert. Ja, also das ist halt, die Shell braucht dann, die wartet dann praktisch ab bei einem Vordergrundprozess oder Vordergrundprogramm so lange, bis das Programm abgearbeitet ist und gibt Ihnen erst danach wieder einen Shell-Prompt. Und in dem Fall, wo es im Hintergrund läuft, kommt sofort ein Shell-Prompt und Sie können weiterarbeiten. Und eine Konsequenz daraus ist, dass in ein Hintergrundprogramm über das Terminal keine Eingabe möglich ist. Ja, Sie können also in einem solchen Programm keine Fragen stellen, die auf dem Terminal angezeigt werden und wo irgendwie eine Antwort akzeptiert wird, denn alles, was Sie eintippen, geht schon wieder in die Shell und nicht mehr in das Hintergrundprogramm. Das hat praktisch die Kontrolle über das Terminal direkt an die Shell zurückgegeben. Gut, was sind dann typische Vordergrundprogramme? Es sind eben diese ganzen Kommandos, die wir jetzt immer ausgeführt haben, also wo verschiedene Filtertools verwendet werden, aber auch die ganzen Dateioperationen, wenn Sie irgendwas hin und her kopieren, umbenennen, Verzeichnisse erzeugen. Eigentlich fast alles, was wir bisher gemacht haben, das sind alles Vordergrundprogramme, wo Sie immer erwarten, dass Sie von dem Programm irgendeine Rückmeldung kriegen, und solange Sie die nicht bekommen haben, wollen Sie auch nicht weiterarbeiten. Texteditoren, wenn es welche sind, die im Terminal laufen, sind auch Vordergrundprogramme. Also dieser VI, den ich hier immer wieder mal benutze, ist ein klassischer Vordergrundprozess. Auch sowas wie ein Compiler, wenn Sie die Meldungen des Compilers sehen wollen. Wenn Sie also einen GNU-C-Compiler starten, um irgendein Programm zu übersetzen und die Ausgaben sehen wollen, dann benutzen Sie das auch als Vordergrundprogramm. Im Gegensatz dazu sind typische Hintergrundprogramme zum Beispiel manuell gestartete Server. Wenn Sie jetzt auf einem Linux-System beispielsweise einen Webserver, einen Apache-Server starten wollen, dann gibt es zwar spezielle Startskripte für diesen Server, die Sie wie ein Vordergrundkommando ausführen. Da geben Sie so einen Befehl wie Apache Start ein und dann startet er im Hintergrund, ohne dass Sie das mitkriegen, und Sie können die Shell weiter benutzen. Aber Sie können auch versuchen, das eigentliche Binary, das Apache-Programm von Hand zu starten. Und dann würde es, wenn Sie es nicht explizit als Hintergrundprogramm starten, würde es halt dauerhaft, solange es läuft, die Shell blockieren. Und da man solche Server ja im Hintergrund haben will, also was ist der Sinn davon, dass so eine Shell dann blockiert bleibt? Ja, der Server wird ja nicht mehr gestoppt. Deswegen würde man den dann explizit in den Hintergrund schicken. Also die ganzen Server und Dienste sind klassische Hintergrundprogramme. Und wenn Sie in der grafischen Oberfläche arbeiten, also mit der X-Window-Oberfläche, dann sind auch alle grafischen Anwendungen im Prinzip Hintergrundprozesse. Ja, weil aus der Sicht der Shell, selbst wenn Sie damit arbeiten, weil es ein grafisches Programm ist und da irgendwas tun, in einem grafischen Editor zum Beispiel, ist es aus Sicht der Shell trotzdem ein Hintergrundprozess, weil die Shell nicht dadurch blockiert wird. Ja, diese grafischen Tools benötigen nicht das Terminalfenster, um irgendwas damit zu machen, sondern arbeiten unabhängig davon in einem eigenen Fenster. Deswegen ist das dann auch ein Hintergrundprogramm. Ja, also hier wäre etwa ein Beispiel dieses X-Eyes, ja, dieses Nonsense-Programm, was den Mausbewegungen folgt. Und Sie sehen, ich habe das jetzt als Vordergrundprogramm gestartet, indem ich kein kaufmännisches Und angegeben habe, und die Konsequenz ist, dass ich in der Shell nicht weiterarbeiten kann. Ja, ich muss also das erst beenden mit Ctrl-C zum Beispiel. Ja, und dann kann ich wieder weiterarbeiten. Ich könnte aber auch, dafür mache ich das Fenster hier mal kleiner. So, ich könnte auch das X-Eyes im Hintergrund starten, indem ich das kaufmännische Und dahinter schreibe. Das lässt sich jetzt nur nicht wegbewegen. Doch. So, packe ich das mal hier unten hin. Mache die Shell ein bisschen kleiner, dass sie beide Platz auf dem Desktop haben. So. Und dann sehen Sie, unmittelbar nach dem Kommando kann ich die Shell schon wieder weiter benutzen und kann jetzt weitere Befehle eingeben. Ja? Und das ist eben das, was ein Hintergrundprozess von einem Vordergrundprozess unterscheidet. Wenn Sie etwas explizit im Vordergrund starten wollen, müssen Sie nichts tun. Sie geben einfach den Kommandonamen ein, eventuell irgendwelche Optionen. Im Gegensatz dazu, wenn Sie es im Hintergrund haben wollen, machen Sie eben explizit dieses kaufmännische Und. Hinten dran, im Englischen heißt das Ding auch Ampersand. Und es gibt auch Möglichkeiten, um von dem Vordergrund in den Hintergrund zu wechseln und umgekehrt. Wenn ein Programm schon läuft im Vordergrund, Sie haben es gestartet, dann können Sie es, wenn es so ein Konsolenprogramm ist, jederzeit mit Ctrl-Z, also Steuerung Z, unterbrechen. Und wenn es dann unterbrochen ist, können Sie das Kommando BG wie Background eingeben und damit schieben Sie dieses gerade unterbrochene Kommando in den Hintergrund. Ja, und danach können Sie ja die Shell weiter benutzen. Wenn Sie das Programm jetzt zurück in den Vordergrund holen wollen, dann würden Sie FG sagen. Also das kann man auch nochmal hier sehen. Dieses Programm läuft schon im Hintergrund. Das ist das XIS immer noch, das ist hier aktiv. Wenn ich das jetzt in den Vordergrund holen will, sage ich einfach FG. Und dann zeigt er mir auch an, worum es sich handelt, dass das XIS ist, das steht jetzt hier. Und Sie sehen, die Shell ist jetzt blockiert. Ich kann jetzt keine weiteren Befehle eingeben. Ja, aber das XIS ist immer noch aktiv. Wenn ich jetzt hier STRG Z drücke, dann sehen Sie hier den Hinweis angehalten. Und wenn Sie hier schauen, meine Mausbewegungen bewirken jetzt nichts mehr. Also das Programm ist wirklich angehalten, das arbeitet nicht mehr. Und damit es jetzt weiter benutzt werden kann, könnte man es zum Beispiel wieder mit BG in den Hintergrund schicken. Ja, und dann ist es wieder da. Alles, was wir in der aktuellen Shell starten, egal ob im Vorder- oder Hintergrund, das nennt sich Job. Ich habe jetzt zwischendurch mal von Programmen, mal von Prozessen gesprochen. Job habe ich auch schon mal gesagt. Man muss aufpassen, einige von diesen Begriffen haben eine spezielle Bedeutung. Allgemein sind die zunächst mal austauschbar, aber in der Welt der Shell, also der Linux-Shell, hat Job eine besondere Bedeutung, die sich von Prozess unterscheidet. Und mit Job ist jedes Programm gemeint, das aus der aktuellen Shell-Sitzung heraus gestartet wurde. Ja, wenn Sie mehrere Shell-Sitzungen haben, weil Sie zum Beispiel zwei Terminal-Fenster auf einer grafischen Oberfläche aufmachen, dann gilt dieses Job-Konzept in jedem Fenster separat. Also jede Shell verwaltet ihre eigene Liste von laufenden Jobs. Man kann auch gucken, was es für Jobs gibt, indem man einfach das Kommando Jobs eingibt. Und ich habe Ihnen hier mal eine Beispielsitzung gemacht, wo ich angefangen habe mit einer frisch gestarteten Shell. Wenn man dann Jobs eingibt, dann sind keine da. Also die Shell listet sich nicht selber auf. Die ist natürlich auch ein Programm, was läuft, aber sie ist nicht aus sich heraus gestartet, sondern ne, sie ist eben die Shell, aus der heraus sie dann andere Programme starten. Und deswegen kriegen Sie am Anfang eine leere Ausgabe. Dann habe ich einen Editor gestartet, ein grafisches Programm, das haben Sie nicht installiert auf Ihrem System, den N-Edit. Und mit dem kaufmännischen und direkt in den Hintergrund geschickt. Ja, dann habe ich noch diesen Textmodus-Editor in dem nächsten Schritt VI gestartet und darin eine Datei geöffnet. Das hat dann das Terminal erstmal blockiert. In dem laufenden Editor habe ich dann STRG Z gedrückt, um den zu unterbrechen, damit ich in der Shell weiterarbeiten kann. Das hat die Shell auch quittiert, indem sie hier sagt, stoppt und dann dahinter nochmal das Kommando, das jetzt gerade gestoppt wurde. Und dann habe ich außerdem noch im Hintergrund ein Kommando eingegeben, wo ich hoffe, dass es relativ lang braucht. Ja, auf Ihren Systemen wird es nicht lange brauchen, dieses Find/, und es wird außerdem viele Fehlermeldungen produzieren. Aber es geht nur ums Prinzip. Auf einem großen installierten System würde Find praktisch alle Dateien auflisten, die auf dem System installiert sind, und das kann dann schon ein paar Minuten dauern. Und diese Ergebnisse in eine Datei reinschreiben. Und mit dem kaufmännischen und habe ich praktisch gefordert, dass das wieder im Hintergrund laufen soll. Also habe ich vom Prinzip drei Befehle eingegeben. Und wenn ich jetzt Jobs eingebe an der Stelle, dann kriege ich die alle drei aufgelistet. Das sind genau die drei Sachen, die ich gestartet habe. Und die haben jeweils noch Informationen dabei. Die sind einmal durchnummeriert, 1, 2, 3. Und das geht auch weiter. Wenn ich weitere Jobs starte, dann werden die weiter durchgezählt und frei werdende Nummern werden auch nicht neu vergeben. Wenn ich irgendwas beende, dann bleiben die Nummern weg. Der nächste Job ist die 4, auch wenn ich zwischendurch die 2 rausgelöscht habe. Und man kann sehen, die haben verschiedene Zustände und das ist auf der nächsten Folie nochmal etwas deutlicher zu sehen. Ja, also zunächst mal diese 1, 2, 3, das ist einfach die Jobnummer, entspricht der Reihenfolge, wie die Jobs gestartet wurden. Dann wird hier der Zustand angezeigt, je nachdem auf was für einem Linux-System und mit welchen Einstellungen Sie das ausführen können, die Zustände auch in deutscher Sprache da stehen. Ja. Aber auf dem Debian-System, wie wir es installiert haben, weiß ich gar nicht, wie war es da? Ja, da ist es deutsch. Ja? Wenn Sie aber sagen, Leng gleich C, Jobs, dann kriegen Sie das Ganze, oh, kriegen Sie immer noch auf Deutsch. Leng gleich. Ah, okay. Also die gibt es eben Deutsch und Englisch. Und es wird eben der Zustand angezeigt. Typische Zustände, die hier auftauchen können, sind Running. Das heißt nicht, dass... Ja?
Sieht man das, ob der Vordergrund oder Hintergrund läuft, den Job?
Nee, das wird an der Stelle nicht angezeigt. Aber wenn er im Vordergrund laufen würde, dann wären Sie nicht in der Lage, Jobs einzugeben. Also das heißt, der muss im Hintergrund laufen.
Achso.
Ja? Wenn Sie, sobald Sie einen Vordergrundprozess haben, belegt er ja das Terminal und dann können Sie keine anderen Befehle mehr eingeben. Also alle, also wenn Sie in der Lage sind, Jobs einzugeben, also dann gibt es keine Vordergrundprozesse und dann muss alles, was irgendwie läuft, muss im Hintergrund laufen. Jobs ist kein Prozess. Jobs ist ein eingebautes Kommando der Shell. Also wenn Sie Jobs eingeben, wird kein externes Programm gestartet. Sondern die Shell erkennt, dass Jobs ein eingebautes Kommando ist und gibt es aus. Es gibt ein paar Dinge, die eingebaut sind. Sie können zum Beispiel auch Help in der Shell tippen. Das ist auch kein externes Programm. Man kann rausfinden, ob etwas extern ist oder nicht, indem man which davor schreibt. Which Jobs gibt Ihnen zum Beispiel keine Antwort. Dann wissen Sie, das ist... das muss was Eingebautes sein. Sie können es auch explizit kriegen, wenn hier ein What ist. Ja, hat er nicht. Ja, also which, wenn wir zum Beispiel VI nehmen, dann würde er antworten, VI ist das Programm, User bin VI. Das liegt irgendwo im Pfad. Und bei eingebauten Sachen findet er halt nichts. Also Help zum Beispiel gibt es auch nicht, obwohl es einen Befehl Help gibt. Ja, aber zum Beispiel sowas wie ls, das ist ein externes Programm. Wenn Sie sich teilweise noch an die DOS-Kommandozeile oder sowas zurückerinnern können, oder dieses Eingabefenster, da gab es auch so Kommandos dir und so weiter, das waren teilweise eingebaute Programme. Also diese einfachen Dateiverwaltungsfunktionen, die waren unter MS-DOS fest in die Shell integriert und in der Linux-Shell sind praktisch keine Dateiverarbeitungskommandos fest eingebaut, sondern das sind alles externe Programme. Okay, also hier sieht man dann die Kommandos und eine Besonderheit ist jetzt noch, dass einige von den Jobs gekennzeichnet sind mit einem Plus oder mit einem Minuszeichen. Und das Pluszeichen, das ist der sogenannte Current Job und der Current Job ist der letzte Job, der eine von zwei Eigenschaften hat. Der ist entweder als letzter im Vordergrund gestartet und dann unterbrochen worden, ja, wobei der Punkt auf der letzte, der unterbrochen wurde, liegt. Oder es ist einer, der im Hintergrund gestartet wurde. Ja. Und es ist wichtig, den zu erkennen, weil so Befehle wie FG Foreground und BG Background, die beziehen sich auf den, wenn Sie da nicht weitere Argumente angeben. Background schiebt irgendeinen Job in den Hintergrund, Foreground irgendeinen in den Vordergrund und welcher das ist, das erkennen Sie an dem Pluszeichen. Ja, und mit Minus ist der vorletzte erkennbar, der auch diese Eigenschaft hat. Und da Sie jetzt manchmal sowas machen wollen, wie in einer längeren Liste von 5 Jobs zum Beispiel den dritten zu beenden. Ja? Wenn Sie sehen, es laufen 5 Editoren, die bearbeiten 5 verschiedene Dateien und einen davon wollen Sie abschließen, dann können Sie den Kill-Befehl verwenden. Und dann müssen Sie irgendwie angeben, welche Jobnummer der hat. Und das machen Sie, indem Sie in die Jobs-Liste gucken, sich die Nummer merken und dann als Argument hier Prozent und dann dahinter die Nummer angeben. Also Kill Prozent 3 schießt praktisch den Job mit der Jobnummer 3 ab. Und das kann man auch sehen, wenn man unmittelbar danach nochmal Jobs eingibt, dann taucht der noch in der Ausgabe auf und es steht da Terminated. Ja, der wurde abgebrochen. Und wenn Sie dann nochmal Jobs eingeben, dann wird er gar nicht mehr angezeigt, weil er praktisch schon weg ist.
Wann wird diese Jobnummer wieder vergeben?
Die wird nicht mehr vergeben. Der zählt die Jobs jetzt weiter hoch, bis Sie die Shell beenden Und irgendwann, also wenn Sie die nächste Shell aufmachen, geht's in der neuen Shell geht's immer wieder bei 1 los. Ja. Es könnte sein, wenn Sie alle Jobs beenden, dass er dann wieder bei 1 anfängt. Das probieren wir mal eben aus. Jobs, hier ist noch ein X-Eis aktiv. Machen wir noch ein X-Eis auf. Ja, dann haben wir 2 Jobs da drin. Wenn ich jetzt den ersten weghaue, dann habe ich nur den 2. Wenn ich dann noch einen neuen aufmache, sollte der die 3 kriegen. Genau. Jeder weitere auch. 3, 4. Also die werden zunächst nicht neu vergeben. Und jetzt haue ich sie mal alle weg. 2, 3 und 4. Ja, jetzt sind keine Jobs mehr da. Und jetzt mache ich einen neuen auf. Na? Dann fängt er wieder bei 1 an. Ja, also erst wenn alle Jobs weg sind, dann geht es wieder von vorne los. Und jetzt hatten wir eben schon gesehen, es gibt dieses Background und Foreground, wo man jeweils den aktuellen Job praktisch mit nach vorne oder nach hinten schieben kann. Wenn Sie dasselbe mit einem bestimmten aus einer längeren Liste machen wollen, dann können Sie auch da über Prozent N die Jobnummer angeben. Also Sie können damit explizit sagen, ich will den zweiten Job in den Hintergrund schieben oder in den Vordergrund oder sonst irgendwas. Genauso wie Sie das mit Kill auch machen können. Und Kill kann nicht nur dazu verwendet werden, einen Job komplett zu beenden, sondern Sie können damit auch sogenannte Signale an einen Job schicken. Zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie, was man damit machen kann. Signale sind etwas, wo dann der Prozess praktisch darauf reagieren kann und irgendein bestimmtes Verhalten zeigt. Dann gibt es eine interessante Möglichkeit, Disown. Es ist ja so, also Disown ist praktisch ja, sowas wie Enteignen oder sowas. Da ist die Idee, alle Sachen, die Sie aus der Shell heraus gestartet haben, sind ja Jobs, die in dieser Shell laufen. Es gibt aber natürlich noch viel mehr Programme oder Prozesse, die im System laufen, die da alle nicht auftauchen in der Jobliste, weil sie eben nicht aus dieser Shell kommen. Zum Beispiel alles, was Sie in einer anderen Shell gestartet haben. Und auch die ganzen Systemprozesse, die beim Booten schon aktiviert worden sind. Und Sie können jetzt hingehen und diesen besonderen Status, dass ein Programm, das Sie gestartet haben, dass das ein Job in Ihrer aktuellen Shell-Sitzung ist, das können Sie aufheben. Und Sie können sagen, praktisch, ich verstoße dich, du bist nicht länger einer meiner Jobs. Ja, und dann sagen Sie Disown, Prozent N wieder, die Nummer des Jobs, und danach taucht er in der Jobliste nicht mehr auf. Sie können den dann auch nicht mehr mit FG in den Vordergrund holen oder so, der ist dann abgekoppelt von der Shell. Das kann man also nur mit Programmen machen, die nicht davon abhängig sind, dass Sie irgendwie eine Shell nutzen. Ja, wenn Sie Programme haben, die zwingend in einem Terminalfenster laufen müssen, die würden dann beendet werden. Also wenn ich zum Beispiel einen VI starte, den unterbreche, so, und dann sage Disown, welche Jobnummer hat der? Disown 2. Ja, dann kriege ich hier eine Warnung. Hat er ihn jetzt überhaupt beendet? Jobs. So, der ist jetzt weg, aber den kriege ich nicht zurück. Ja, also ich kann mit dem VI nicht weiterarbeiten. Jetzt gucke ich mal mit PS, das ist ein anderes Tool, ob es den überhaupt noch gibt. Der sollte eigentlich weg sein. Ne, der ist sogar noch da, aber der ist in einem schlechten Zustand. Der wird nicht irgendwann nochmal laufen können. Ja? Weil er halt kein Terminal mehr hat, auf dem er irgendwas ausgeben und vor allem Eingaben entgegennehmen kann. Also das ist jetzt praktisch wie ein abgestürztes Programm. Das muss man dann weghauen.
Frage? Ja. Also angenommen, ich würde jetzt eine Suche machen, die dauert ewig. Und die könnte ich dann
Also Sie können zum einen, wenn Sie...
Praktisch, mir geht es nur darum, kann ich es einfach in den Hintergrund schicken und dann gebe ich einfach FG an und dann den Prozess und dann kommt er wieder vor ins Terminal oder ist das anders zu sehen?
Also wenn Sie sowas wie eine Suche die Ergebnisse ausgibt, wenn Sie die in den Hintergrund schieben wollen, dann müssen Sie eine Ausgabeumleitung machen, damit das nicht in dem Terminal landet. Ja, dass Sie das also irgendwo anders in eine Datei reinschreiben. Und das können Sie, wenn Sie das einmal gemacht haben, nicht mehr umbiegen. Sie können nicht sagen, das läuft jetzt seit 2 Minuten, hat die ganze Zeit in die Datei reingeschrieben, ab sofort soll es wieder auf das Terminal schreiben. Das geht nicht. Sie können aber natürlich in die Suchdatei reingucken. Unabhängig davon können Sie trotzdem den Prozess oder diesen Job wieder in den Vordergrund holen, nur dass er halt nichts ausgibt dann, weil Sie die Suche umgeleitet haben. Tatsächlich können Sie sowas machen wie, wenn Sie jetzt wirklich sagen Find und da noch irgendwelche Einschränkungen machen, dass nur wenige Dateien darauf passen, sodass, wenn ich auf einem großen System eine Suche mache, vielleicht nur einmal in einer Minute eine Zeile ausgegeben wird. Ja, dann können Sie das Ding im Hintergrund laufen lassen, obwohl es Ausgabe im Terminal hat. Das ist ein Sonderfall.
Ich jetzt nur darum, wegen dem FG und BG, ja. Wie ich den verwenden würde, wo ich das System habe.
Es geht nur da, bei FG und BG und FG geht es nur darum, dass Sachen, die prinzipiell im Hintergrund laufen, dass Sie die nach vorne holen können und dann praktisch da auch wieder Eingaben möglich sind. Ja, aber wenn Sie etwas haben, das Eingaben braucht, das wird nicht damit klarkommen, wenn Sie es in den Hintergrund schieben.
Ich kann Ihnen nicht unterbrechen, weil sobald ich schließe, ist er ja weg sozusagen.
Ja.
Also ich kann nicht jetzt einfach den in den Backup schicken, sozusagen, dass ich einfach BG eingibt und das passiert und dann teile ich irgendwas weiter und dann mit FG hole ich mir wieder vor, aber das geht ja nicht.
Sie können sowas Ähnliches. Sie können den VI starten, da irgendwas schreiben, dann mit Steuerung Z den anhalten, dann ist er angehalten.
Okay.
Ja. Und jetzt sind Sie wieder in der Shell. Jetzt können Sie das Normale, was man jetzt macht, ist irgendwelche Befehle eingeben und dann sagt man, jetzt will ich weiterarbeiten. Dann sagen Sie Foreground, dann kommt er wieder zurück. Aber der ist jetzt in der Zwischenzeit nicht im Hintergrund gewesen, sondern der war angehalten. Der kann nicht in den Hintergrund gehen. Wir können versuchen, den da hinzuschicken, indem wir einfach sagen Background und dann kommt er sofort aus dem Background zurück und sagt wieder angehalten, weil der kann im Background nicht laufen, weil er abhängig davon ist, Eingaben über das Terminal zu kriegen. Ja, aber unterbrochen werden kann er halt. Okay, und Disown hat noch eine Option minus A, mit der Sie praktisch alle Jobs trennen können von der gerade laufenden Shell. Braucht man nicht besonders oft. Was schon interessanter ist, ist, wenn Sie mehrere Programme im Hintergrund gestartet haben und Sie wollen bei einem bestimmten davon wissen, wann der fertig ist. Sie wollen nicht einfach weiterarbeiten, sondern sagen wir mal, es hat keinen Sinn, in der Shell weiterzuarbeiten, bevor dieser bestimmte Prozess nicht fertig ist. Dann können Sie sagen, wait, Prozent und dann die Nummer von dem Job. Und dann wird die Shell blockieren, so lange, bis dieser Job fertig ist. Das ist im Prinzip ähnlich wie den in den Vordergrund zu holen. Ja? Ihn in den Vordergrund zu holen, würde auch die Shell blockieren. Okay, jetzt hatte ich schon gesagt, Sie können Jobs Signale schicken und es gibt eine ganze Reihe davon. Ich stelle Ihnen nur die am häufigsten benutzten vor. Es gibt ein Standardsignal, das ist das Signal Term oder Terminate, das hat die Nummer 15. Für mich müssen Sie diese Nummern nicht merken. Ich glaube, für die LPI-Prüfung muss man zumindest die 15 und die 9 auswendig kennen, weil die wirklich dermaßen Standard sind, dass man in der Regel nicht sagt, schickt das Kill-Signal, sondern man sagt, schickt das Signal Nummer 9. Ja, während man bei Stop und Cont zum Beispiel in der Regel nicht weiß, dass das die Nummer 19 und 18 hat. Also ich weiß es jedenfalls nicht auswendig. Wenn Sie praktisch sagen, Kill Prozent Job-ID, ja, dann schicken Sie dem Job dieses Standardsignal. Das Standardsignal ist die 15 und das fordert den Prozess auf, sich zu beenden. Und das muss man sich jetzt nicht vorstellen als irgendwie ein abruptes Rausschmeißen aus dem System, sondern die meisten Anwendungen, die unter Linux laufen, die sind so programmiert, dass sie praktisch einen Signalhändler haben, der aktiviert wird, wenn der Prozess dieses Signal bekommt. Ja, und das ist dann wie ein Unterfunktionsaufruf. Und die Unterfunktion für dieses Terminate-Signal, die würde dann gucken, also wer bin ich, was habe ich für einen Zustand, habe ich zum Beispiel geöffnete Dateien und dann würden diese Dateien noch geschlossen werden. Ja, also beispielsweise, wenn Sie das mit einem grafischen Programm machen, einer grafischen Textverarbeitung oder so, dann ist es relativ wahrscheinlich, wenn Sie da ein Term-Signal hinschicken, dass dann ein kleines Fenster aufpoppt und sagt, Programm beenden, wollen Sie die letzten Änderungen noch speichern. Und dann kann man noch auf OK klicken und dann wird gespeichert und geschlossen. Und ein Programm, was irgendwie einfach im Hintergrund läuft und keine Möglichkeit hat, jetzt ein Fenster aufzumachen oder sowas, das wird einfach versuchen, irgendwelches vernünftiges Aufräumen zu machen. Wenn es zum Beispiel Netzwerkverbindungen offen hat, wird es die schließen, damit die nicht in der Luft hängen. Dateien wird es schließen, eventuell irgendwas synchronisieren und wird sich dann beenden. Das heißt, es wird nicht abrupt beendet. Wenn jetzt ein Programm komplett abgestürzt ist, dass es also auch nicht mehr in der Lage ist, diese Signalbehandlung durchzuführen, dann wird dieses Terminiersignal ergebnislos bleiben. Das heißt, Sie können dann sagen, Kill Jobnummer und das Ding läuft trotzdem weiter, scheinbar. Also es verschwindet jedenfalls nicht aus der Liste der Jobs. Und das heißt dann, dass das Programm irgendwie abgestürzt ist und auf Ihr Signal nicht mehr reagiert. Dann können Sie als nächste Eskalationsstufe eben das Kill-Signal, also Signal Nummer 9, schicken. Dann, das ist ein Signal, was nicht ignoriert werden kann, dann wird der Prozess sofort beendet, er ist dann weg. Ja, also das Programm läuft nicht weiter, es kann aber auch nicht mehr irgendwelche Aufräumarbeiten durchführen. Etwas weniger häufig benutzt sind die Signale Stop und Continue. Die machen sowas Ähnliches wie dieses Unterbrechen eines Programms mit Steuerung Z und dann wieder fortsetzen. Ja, das zeige ich Ihnen auch mal kurz. Ich mache dazu mal eine zweite Shell auf. Na? So. Irgendwas ist hier verlangsamt. Okay, also ich öffne hier drin mal, ich beende erstmal alle VIs, falls noch welche laufen. So, hier läuft jetzt ein VI, wo ich irgendwas drin schreibe. Und jetzt gucke ich hier mal, das zeige ich Ihnen erst gleich, wie das geht mit der Prozessliste, aber ich suche eben nach diesem VI-Prozess. Das wird der 7421 sein, ne, der 7417. Und jetzt sage ich mal kill-stop 7417. Ja, das habe ich in dem rechten Fenster gemacht und Sie sehen, in dem linken ist der Prozess jetzt angehalten worden, weil ich ihm das Stoppsignal geschickt habe. Genauso kann ich ihm dann sagen, er soll die Arbeit fortsetzen mit continue. Das wird allerdings nichts bewirken, weil ich den hier nicht wieder in den Vordergrund kriege. Das heißt, hier müsste ich jetzt wieder sagen FG wie Foreground, damit es da auch weitergeht. Ja, und dann bin ich wieder im VI drin und kann da den normal beenden. Also mit Stop und Continue kann man einfach Sachen anhalten und wieder fortsetzen. Und dann gibt es noch ein Signal, das wird relativ häufig gerade in der Systemadministration verwendet, das ist das Hang-Up-Signal, kurz HUP geschrieben. Und das Hang-Up-Signal kommt traditionell eigentlich daher, dass man früher häufig über sowas wie eine Modemleitung eine Verbindung zu einem anderen Rechner hatte. Und dann ist es natürlich oft vorgekommen, dass einfach die Verbindung zusammengebrochen ist. Und wenn jetzt ein Programm auf dem entfernten Rechner lief, dann war das nicht mehr kontrollierbar, ja, weil praktisch das Terminal, was es gesteuert hat, einfach weggegangen ist, weil eben die Leitung zusammengebrochen ist. Und dann wurde einem Programm dieses Hang-Up-Signal geschickt, das hat dann verstanden, aha, das kontrollierende Terminal ist weg und dann hat es sich beendet. Das wird in der Form heute immer noch teilweise verwendet, aber vor allem wird es von sowas wie Serveranwendungen, wie zum Beispiel Apache oder MySQL-Datenbank oder sowas, wird es benutzt, um einen Hinweis zu geben, dass die Konfigurationsdatei sich geändert hat. Wenn Sie also zum Beispiel mehrere Virtual Domains auf einem Webserver haben und der Apache läuft und Sie wollen eine weitere Domain hinzufügen, dann können Sie Ihre Konfigurationsdateien anpassen, sodass die zusätzliche Domain konfiguriert ist und dann müssen Sie nicht den Apache komplett runterfahren und neu starten, sondern Sie schicken dem einfach das Hang-Up-Signal und der interpretiert das so, dass er dann sagt, aha, Konfiguration hat sich geändert, dann liest er die ein neu, aber ohne irgendwas zu stoppen. Ja, weil der hat ja vielleicht offene Verbindungen, wenn ein Webclient gesagt hat, ich will die Verbindung aufrechthalten, weil ich noch mehr Seiten anfordern werde vom selben Server. Dann muss also da nichts unterbrochen werden. Alles, was aktuell läuft, bleibt bestehen, aber die neue Konfiguration wird gelesen und ab dem Einlesen ist sie gültig. Ja, und das gilt für sehr viele solche Service-Prozesse oder Services. Und wenn Sie einen Überblick haben wollen, was es alles für Signale gibt, dann können Sie kill-l eingeben. Das zeigt eine Liste an. Und das ist wieder etwas, was auf jedem Unix-System und teilweise auch auf jedem Linux-System unterschiedlich ist. Wenn wir das hier mal machen, kill-l, dann kriegen wir diese Liste, die von 1 bis 64 geht. Ja, bei mir jetzt im Beispiel. Und wenn ich etwa dasselbe in einem Terminal unter macOS mache und da kill-l eingebe, dann kriege ich eine Liste, die bei 31 schon aufhört. Das können Sie jetzt vielleicht nicht erkennen, weil die Schrift brutal klein ist. Aber na. Ja, gut, ich kriege es jetzt nicht größer. Ja, aber das heißt, das ist eine Eigenschaft, die auf jedem Unix-System etwas anders sein kann. Aber so ein paar Standardsignale wie vor allem Terminate und Kill mit der 15 und 9, die sind überall gleich. So, jetzt haben wir zwischendurch immer wieder auch mal über Prozesse gesprochen. Ich hatte schon gesagt, mit dem Begriff Job meinen wir immer Programme, die aus der aktuellen Shell-Sitzung heraus gestartet wurden. Wenn Sie mehrere Shells parallel laufen lassen in zwei Terminalfenstern, dann fangen Sie überall mit einer eigenen Job-Zählung praktisch an. Das fängt überall mit der Nummer 1 an. Und der Job Nummer 1 in dem linken Terminalfenster hat nichts zu tun mit Job Nummer 1 in dem rechten Terminalfenster. Trotzdem sind es natürlich unterschiedliche Programme, die laufen. Die müssen irgendwie in einer übergeordneten Liste auch auftauchen. Und dafür gibt es eine Prozessliste, die praktisch alles, was auf dem System irgendwie läuft, verwaltet. Und damit ist Prozess einfach ein allgemeinerer Begriff. Und das Kommando, mit dem Sie alle Prozesse anzeigen können, das heißt PS, ja, wie Process. Und wenn Sie die Optionen AUXW angeben, kommt auf der nächsten Folie, was die machen, dann kriegen Sie praktisch eine Gesamtprozessliste des gesamten Systems. Da sind dann nicht nur die Sachen drin, die in Ihrer aktuellen Shell laufen, sondern die in allen Shells von Ihnen, in allen Shells von allen anderen Benutzern, die es vielleicht noch gibt und auch alle Sachen, die irgendwelche Hintergrunddienste sind, die überhaupt nicht aus einer Shell heraus gestartet wurden. Zunächst mal, wenn Sie PS ohne irgendwelche Optionen eingeben, ja, das sehen Sie hier am rechten Rand, dann kriegen Sie im Prinzip einen Überblick über die aktuellen Jobs. Also zunächst mal macht PS nicht viel mehr als Jobs, weil die Vorgabe ist, nur die Sachen anzuzeigen, die sich auf die aktuelle Shell-Sitzung beziehen. Der Unterschied ist trotzdem, dass Sie hier die Shell selber sehen, also Sie kriegen einen Eintrag für die Bash und Sie kriegen auch einen Eintrag für das Kommando PS, was Sie gerade ausführen. Also PS ist auch ein externes Programm, das läuft in der aktuellen Shell praktisch als externes Programm gestartet und deswegen taucht es in der Liste auch auf. Ja, das können Sie praktisch nicht verhindern, wenn Sie eine Prozessliste anzeigen lassen, ist das Anzeigeprogramm immer mit dabei. Sie müssten das dann rausfiltern, wenn Sie es nicht sehen wollen. Und bei der Jobsliste hingegen haben Sie das nicht. Da haben Sie im Beispiel nur den Editor, der gestartet wurde, weil aus Sicht der Shell die Shell selber kein Job ist. Ja? Und Jobs ist ein eingebautes Kommando, also ist es auch kein Job. Ja? Deswegen haben wir nur diesen einen Eintrag und bei PS haben wir drei Einträge. Das heißt, auch wenn wir 5 Jobs hätten, wäre die entsprechende PS-Ausgabe, wären 7 Prozesse drin, immer 2 mehr. Und Sie können jetzt diverse Optionen angeben, also PS ist so ein Tool, was unglaublich viele Optionen hat und darüber können Sie die Ausgabe stark beeinflussen. Unter anderem können Sie wählen, was für Spalten Sie sehen. Ja, Sie sehen hier, es gibt eine Prozess-ID, dann hier eine Spalte, die TTY heißt, was auch immer das sein soll, also es geht um das Terminal. Das erkläre ich aber jetzt nicht. Dann gibt es eine Spalte Time, die sagt, wie lange das schon läuft. Und dann CMD, wo das Kommando praktisch drin steht. Ja, und es gibt aber noch 20 andere oder 30 andere Spalten, die Sie da stattdessen oder zusätzlich angeben können. Und das können Sie alles angeben, was Sie da haben möchten. Und am häufigsten verwendet man diese Kombination AUXW. Beachten Sie bitte, dass anders als bei den meisten Tools, die wir bisher besprochen haben, kein Minuszeichen davor kommt. Das Verwirrende ist, Sie können da ein Minuszeichen davor setzen, vor das AUXW, wie bei den anderen Optionen, bei anderen Programmen, aber dann kriegen Sie eine ganz andere Ausgabe. Das PS hat nämlich eine lange Historie aus der Geschichte der Unix-Betriebssysteme und es gibt praktisch zwei Familien von Unix-Systemen, wo sich PS jeweils unterschiedlich verhält. Und das PS, was unter Linux installiert ist, beherrscht beide Arten. Und wenn Sie vor die Option ein Minuszeichen schreiben, dann glaubt das PS, dass Sie zu der einen Familie gehören. Und wenn Sie kein Minuszeichen schreiben, glaubt es, dass Sie zur anderen Familie gehören. Wenn Sie das in der Manpage mal nachlesen, dann werden Sie das feststellen. Sie können alles, was Sie auf die eine Weise erreichen, auch auf die andere kriegen. Also für jede sozusagen Minusoption gibt es auch eine Option ohne Minus, aber die Syntax ist dann anders. Es ist einfach nur wichtig, dass Sie da nicht durcheinander kommen. Und AUXW setzt sich eben zusammen aus der Option A. Die bedeutet alle Prozesse anzeigen, die ein Terminal haben. Dann gibt es die Option U da drin, User Oriented Format. Sagt im Wesentlichen, dass eine Auswahl von Spalten angezeigt wird, ja, mit Informationen drin, die in der Regel Anwender interessieren. X sagt, auch die Prozesse, die kein Terminal haben, sollen angezeigt werden. Ja, das sind zum Beispiel die ganzen Services, also irgendwelche Hintergrunddienste. Und es sind auch Dinge, die zum Linux-Kernel gehören, zum Betriebssystemkern. Und die letzte Option W steht für White und sorgt einfach dafür, dass Kommandos länger angezeigt werden. Sie sehen hier zum Beispiel in der Beispielausgabe von PS, da steht nur VI. Und nicht wie in der Jobs-Ausgabe zusätzlich noch der Dateiname der bearbeiteten Datei. Wenn wir PS mit der Option W aufgerufen hätten an der Stelle, dann wäre das da auch wieder mit drin gewesen. Und selbst mit der Option W wird die Ausgabe noch irgendwann abgeschnitten, weil er da eine Maximallänge nur zulässt. Dann können Sie noch ein weiteres W als Option, also Sie können das W mehrmals verwenden und sowas wie PS, AUX, WWW zum Beispiel schreiben, dann toleriert er immer längere Ausgaben, die vielleicht über mehrere Zeilen gehen, wenn der Prozess so ein langes Kommando hat. Gut, wie sieht das aus im Beispiel? Hier sehen Sie auf meinem laufenden System von gestern, sehen Sie einen Teil der Prozessliste. Ja, und das ist hier zunächst sortiert nach einer Prozess-ID. Also jeder Prozess hat seine eigene ID, es wird immer eine neue vergeben, wenn Sie einen neuen Prozess starten. Und dann ist ein ganzer Haufen an Spalten hier eingetragen, wo ich Ihnen auf der nächsten Folie einen Überblick gebe, was die bedeuten. Und am Ende sehen Sie auf jeden Fall immer das zugehörige Kommando, was da gestartet wurde. Ja. Also was ist das, was wir hier sehen? Es geht in der ersten Spalte los mit einem Feld User und da steht der Name des Benutzers drin, der diesen Prozess gestartet hat. Danach folgt eine Prozess-ID, die braucht man halt sehr häufig, wenn man Prozesse irgendwie manipulieren will, die werden eigentlich fast immer mit angezeigt. Dann kommt eine Spalte, die heißt %CPU und die gibt die CPU-Nutzung in Prozent an. Nicht in Relation zu den anderen Prozessen, sondern in Bezug auf die Lebenszeit. Wenn Sie sich vorstellen, das System macht ja Multitasking, das heißt, Sie haben vielleicht 20 Prozesse, die alle der Reihe nach immer wieder mal drankommen über so ein Zeitscheibenverfahren. Vielleicht erinnern Sie sich aus der Betriebssysteme-Theorie an das Round-Robin-Verfahren. Eine Variante davon wird auch bei Linux verwendet. Und das heißt, wenn Sie um 0 Uhr einen Prozess starten und den um 0 Uhr 5 fragen, wie viel Rechenzeit hast du gehabt, dann können Sie nicht damit rechnen, dass der 5 Minuten Rechenzeit hatte. Der ist zwar 5 Minuten im System, aber er hat vielleicht nur eine Minute oder noch weniger gerechnet, weil es einfach auch noch andere Dinge zu tun gibt. Und da steht eben dieser Anteil drin. Spalte MEM macht was Ähnliches für die Nutzung des physikalischen Arbeitsspeichers. Also dieses RSS, was hier steht, das taucht unten nochmal auf, das ist das Resident Set Size. Das gibt an, wie viel vom physikalischen RAM ein Prozess tatsächlich gerade nutzt. Und diese Prozent-MEM-Angabe rechnet es einfach nur prozentual auf den wirklich vorhandenen Hauptspeicher um. Dann gibt es eine Spalte VSZ, das ist die Größe des virtuellen Speichers. Und da, wenn Sie sich erinnern an so was wie Paging-Verfahren, ja, das Linux verwendet natürlich auch ein Paging-Verfahren, das heißt, es wird eventuell Dinge auf Platte auslagern oder es wird Bereiche des virtuellen Speichers, die noch nie genutzt wurden, wird es erst gar nicht anlegen. Ja, prinzipiell kriegt vielleicht auf einem 32-Bit-System jeder Prozess, den Sie starten, einen 4-Gigabyte-Adressraum, also einen virtuellen 4-Gigabyte-Speicher-Adressraum und nutzt aber nur Teile davon. Und die Größe des virtuellen Speichers ist praktisch das, was der Prozess gesagt hat, was er theoretisch verwenden will. Das heißt aber nicht, dass er wirklich so viel Speicher auch im physikalischen RAM nutzt. Das kann man auch gut sehen, wenn wir hier mal in die Übersicht schauen. In der Spalte VSZ, das ist dieser Virtual Size, also die Größe des virtuellen Speichers. Die Zahlen, die hier stehen, sind immer größer als die, die rechts daneben stehen. Rechts steht, was tatsächlich an physikalischem Speicher gerade verwendet wird. Und deswegen muss der Wert links immer größer als der rechte sein. Ja, das Maximale, was passieren kann, wäre praktisch, dass alle virtuellen Seiten eingepaged sind. Also jede Seite steckt in einem Seitenrahmen im physikalischen Speicher drin. Ja, dann hätten Sie da ein Gleichheitszeichen. Gut, die restlichen Sachen sind nur teilweise interessant. TTY ist das Terminal. Wenn Sie sich an einer Textkonsole anmelden, dann hat die eine Bezeichnung. Die heißt dann TTY1, ja, und die nächste heißt TTY2. Und wenn Sie in einer grafischen Oberfläche ein Terminalfenster öffnen, dann kriegt es auch eine Bezeichnung. Das heißt dann PTS-irgendwas. Das Einzige, was an der Stelle vielleicht wichtig ist, ist, dass Sie unterscheiden können zwischen diesen TTY-irgendwas-Dingern und wissen, das sind diese Textmodus-Konsolen, ja, mit denen Sie vielleicht jetzt auch gerade arbeiten, wenn Sie das Linux-System gestartet haben. Also das ist das, was ich hier kriege, wenn ich im Emulator Steuerung Alt F1 drücke, ja, dann habe ich dieses Textterminal. Ich habe Sie heute nicht damit quälen wollen, weil der Kontrast ist so schlecht, dass man kaum was erkennen kann. Deswegen habe ich in der grafischen Oberfläche gearbeitet. Aber dieses Ding ist praktisch ein Textterminal und das wäre TTY1. Und wenn Sie stattdessen im Grafikmodus sind, dann ist jedes solche Terminalfenster, was Sie aufmachen, ist ein eigenes Terminal. Und die Teile heißen immer PTS-irgendwas. Und das PTS steht für Pseudo-Terminal, weil es sich nicht um ein echtes handelt. Ja.
Was steht denn TTY als Abkürzung? Text-Terminal?
Da bin ich auch überfragt, das weiß ich nicht.
Und es gibt auch VTY, habe ich schon mal gesehen?
Sie meinen sowas wie VT100 oder VT200? Das sind, ja, also das waren echte Terminals. Klassisch kommt der Begriff Terminal daher, dass Sie ein dummes Terminal haben. Das ist eine Tastatur und ein Monitor mit einer ganz einfachen Elektronik drin und einem seriellen Anschluss. Und es wird über ein serielles Kabel angeschlossen an einen richtigen Computer. Und dann haben Sie eine Maschine, die vielleicht 8 serielle Eingänge hat. Da können Sie 8 so Terminals dranhängen. Und dann können 8 Leute wirklich scheinbar an einer Maschine mit Monitor und Tastatur arbeiten und nutzen aber alle diesen einen Computer, wo diese 8 Terminals dranhängt. Und ein klassisches Terminal war halt das VT100. Und da kommt diese Idee her, weil man hat halt irgendwann aufgehört, solche Terminals anzuschließen, wollte aber weiterhin die Möglichkeit haben, halt sowas wie eine Terminal-Konsole zu benutzen. Und diese virtuellen Konsolen, die Sie unter Linux eben über Steuerung Alt F1 bis Steuerung Alt F6 kriegen, die heißen deswegen virtuelle Terminals. Ja, aber die verhalten sich wie ein klassisches Terminal. Und diese Dinger, die im Fenster laufen, die sind nochmal ein bisschen anders und deswegen werden die Pseudo-Terminals genannt. Ja, also jedenfalls, was hier interessant ist, wenn Sie in die TTY-Spalte gucken, dann können Sie praktisch erkennen, die Sachen, die hier PTS-irgendwas haben, das sind Dinge, die Sie unter der grafischen Oberfläche in so einem Terminalfenster gestartet haben. Und die anderen Sachen, wo TTY irgendwas steht, die haben Sie in so einer Textmodus-Sitzung, ja, haben Sie die gestartet. Und es gibt auch welche, wo überhaupt kein Terminal angegeben ist. Das ist jetzt hier nicht zu sehen. Schauen wir mal, was hier PSAUXW sagt. Ja, also Sie sehen hier die ersten Sachen, die haben in der Terminal-Spalte ein Fragezeichen stehen und das heißt, die haben einfach kein Terminal. Das sind Teile des Betriebssystems, die halt nicht irgendwas mit dem Terminal zu tun haben. Ne? Gut, dann gibt es noch den Prozessstatus. Status kann sowas sein wie läuft oder ist blockiert. Auch da ist es im Prinzip wieder so, wenn Sie sich an die Theorievorlesung erinnern, da haben Sie so Zustandsübergänge für verschiedene Prozesse gehabt. Ja, bereit, blockiert, aktiv, also laufend. Und solche Sachen werden auch in dieser Liste dargestellt. Es gibt noch ein paar mehr Zustände. Es gibt zum Beispiel einen Zombie-Zustand. Und diese verschiedenen Arten von Zuständen, die werden halt angezeigt. Das haben wir hier in der Stat-Spalte. Also die meisten sind Sleeping. Ja? Und dann gibt es noch die Startzeit, also wann wurde der Prozess aktiviert. Und das ist praktisch eine absolute Zeitangabe, also sowas wie gestern 19 Uhr. Und daneben steht dann noch Time, wie lange gibt es den Prozess schon. Das ist einfach nur die Differenz zum aktuellen Zeitpunkt. Und in der letzten Spalte steht in dieser Ausgabe eben das Kommando. Und Sie können jetzt, indem Sie geeignete Optionen an das PS-Kommando übergeben, nicht nur diese Sachen anzeigen lassen, sondern ganz viele weitere. Und das ist wirklich eine sehr lange Liste von möglichen Zusatzspalten, die Sie da haben können, dass es sinnvoll ist, in die Manpage von PS reinzugucken und sich die Dinge anzuschauen. Ja, das wäre viel zu viel, um die hier alle vorzustellen und zu erklären, was die machen. Aber wenn Sie mal ein paar ruhige Minuten haben, geben Sie mal Manpage ein und arbeiten Sie sich durch die Dokumentation mal durch, um zu sehen, was da alles für Informationen noch abgerufen werden können. Wir hatten jetzt im Zusammenhang mit den Jobs schon darüber gesprochen, dass man mit diesem Kill-Kommando Signale an Jobs schicken kann. Und allgemein können Sie das auch mit beliebigen Prozessen machen, also eben auch mit Dingen, die nicht ein Job aus Ihrer Shell sind. Und dann müssen Sie hingehen und anstelle von Kill%N nicht mehr diese Job-ID angeben mit einem Prozentzeichen, sondern dann schreiben Sie Kill-P und P ist eine Prozess-ID. Ja, und diese Prozess-ID, das ist das, was Sie in der PS-Liste sehen können. Und neben einem Kill mit einer Prozess-ID gibt es auch noch eine Komfortfunktion, die Kill-All heißt. Und hinter Kill-All können Sie praktisch einen Namen angeben. Also Sie könnten sagen Kill-All VI, ja, dann wird er versuchen, alle VI-Prozesse zu beenden. Ja, wenn ich beispielsweise hier mehrere X-Eyes-Prozesse starte. So, einer, noch einer und noch ein dritter. Jetzt habe ich drei davon. Und wenn ich jetzt sage, kill all X-Eyes, dann macht es schwupp und die sind alle drei weg. Ja, also das ist ganz praktisch, wenn man den Namen einer Anwendung kennt, die vielleicht mehrfach gestartet ist und man will sie schließen. Es ist auch dann schon hilfreich, wenn ein Programm nur einmal aktiviert ist, weil es spart Ihnen den Umweg mit dem Blick in die Prozessliste. Aufpassen muss man nur, wenn Sie irgendwas beenden wollen, wo Sie nicht sicher sind, ob vielleicht noch weitere Instanzen davon laufen, an die Sie jetzt gerade nicht denken. Ja, wenn Sie weil Sie dann eventuell Sachen abschießen, die eigentlich noch weiterlaufen sollten. Und Kill und Kill All können Sie hier auch wieder mit einem Signal verwenden. Also Sie können auch, statt die Prozesse zu beenden, können Sie auch sagen, die sollen alle nur angehalten werden, indem Sie da minus Stop angeben. Dann würden praktisch diese ganzen passenden Prozesse einfach nur eingefroren werden und mit einem Continue-Signal könnten die dann später fortgesetzt werden. Der nächste Punkt ist das Kommando PS-Tree, was Ihnen ermöglicht, die Prozesse in so einer fast grafischen Ansicht darzustellen. Wenn Sie sich an Theorievorlesungen wieder erinnern, Prozesse sind ja typischerweise in so einer baumartigen oder in einer Baumhierarchie dargestellt. Es gibt irgendeinen ersten Prozess, den man oft init nennt, und der erzeugt weitere Prozesse, die wiederum weitere Prozesse erzeugen, und Sie haben so ein Vater-Sohn-Verhältnis zwischen den Prozessen. Na, in der Unix-Welt gibt es diese Fork- und Exec-Kommandos, um praktisch neue Kind-Prozesse zu erzeugen. Unter Windows haben Sie irgendwelche Create-Process-Kommandos, aber auch da entsteht eine Vater-Sohn-Beziehung. Und die können Sie deutlich machen mit PS-Tree. Und wenn Sie das ohne irgendwelche Argumente aufrufen, dann zeigt es alle vorhandenen Prozesse. Aber es klappt sozusagen mehrere identisch aussehende Teilbäume zusammen. Ja, wenn Sie zum Beispiel in der grafischen Oberfläche so ein Terminalfenster aufmachen, wird ja automatisch da drin eine Bash gestartet. Das heißt, Sie kriegen dann immer sowas wie Terminalprogramm, und als Kind vom Terminalprogramm kriegen Sie eine Bash. Und wenn Sie das mehrmals machen, dann zeigt PS-Tree die nicht doppelt und dreifach an, sondern fasst das zusammen. Ein Beispiel dafür haben wir hier. Da steht dieses zweimal und dann in eckigen Klammern kommt so ein Unterbaum, der aus mehreren Programmen besteht, ja, aus mehreren Prozessen, die praktisch jeweils Kinder voneinander sind. Und weil diese Struktur zweimal auftaucht, schreibt er das einfach mit einem zweimal davor, damit Sie sehen, genau diese Struktur ist noch ein zweites Mal da. Wenn Sie das aber explizit machen wollen, wenn Sie sehen wollen, was wirklich alles da ist und für jedes einen einzelnen Eintrag haben wollen, dann können Sie die Option -p verwenden. Dann schreibt er Ihnen nämlich hinter jedem Programmnamen noch in Klammern die Prozess-ID, und die ist natürlich unterschiedlich, ne, bei mehrfach gleichartigen Strukturen. Dann kriegen Sie es alles doppelt angezeigt. So, ich habe das Gefühl, dass bei mehreren es Ihnen irgendwie schwerfällt, wach zu bleiben. Ich weiß nicht, sollen wir vorzeitig aufhören oder wie sieht es aus? Sind Sie noch ausreichend fit? Also einige unterhalten sich die ganze Zeit und andere sind fast am Wegpennen. Und ich weiß halt nicht, ob es Sinn hat, dass ich jetzt, was haben wir noch, 15 Minuten? Ne?
Nee, 20.
20?
Nee,
15, ne? Bis 45. Ja. Also mir ist es egal, ich weiß noch nicht, wenn es Ihnen nicht mehr gut geht, weil es zu viel Text heute schon war, dann ist es vielleicht besser, wir hören auf. Also sollen wir darüber abstimmen oder wie machen wir es? Wer ist dafür, dass wir die letzten 15 Minuten noch ganz regulär zu Ende machen?
Ich bin neutral, aber ich wette, es meldet sich auch kein
Problem. Gut, machen wir die Gegenprobe. Wer würde jetzt gerne nach Hause gehen oder in den Biergarten? Okay, dann hören wir an der Stelle einfach auf, weil ich glaube, das ist dann relativ für die Katz. Gut, dann sage ich danke, wünsche ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Wir bleiben jetzt noch 15 Minuten, so sind sie gesehen.
Okay. Ich habe mal probeweise mit Camtasia ein Video von dem Zeug aufgezeichnet und werde mal schauen, ob ich das in irgendwas umwandle, was Sie vielleicht brauchen können. Also ich würde es dann auf die Webseite packen. Aber das war jetzt das erste Mal. Ich habe die Software erst vor ein paar Tagen installiert und weiß nicht, ob da was Gescheites rausgekommen ist. Aber das müsste halt diese Übergänge in den Folien und vor allem dieses, was ich nicht auf Folien packen kann, wenn ich irgendwelche Befehle live eingebe, müsste es anzeigen. Und wenn das von der Qualität her gut genug ist, ist es vielleicht besser, als nur die Audiodatei zu haben. Das muss ich schon mal schauen.
Ja, bei den Befehlen, da kann man nicht schnell genug mit.